Weltfunk.
Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V. Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch Sonja Putz und Bernd During und als guter Geist im Hintergrund Luis Bracht. Heute haben wir einen besonderen Gast in unserem Studio, und zwar eine tibetische Flüchtlingsfrau, die ich jetzt selbst zu Wort kommen lassen möchte.
Hallo, Tishtile. Nyeimila, Dromaluguye, Nga, Pönei, Pöbachinyi. Ane, Sonayala, Tishtile, Luis, Tishtile. And his name, I don't know. Biandrila, Tishtile, Samala, Tujichi, Shuei, Pöbarogocheba.
Dolma wollte sich bedanken bei allen, die es möglich machen, heute in dieser Sendung zu sein. Und sie wollte sagen, dass sie sehr froh ist, in Ulm nun angekommen zu sein, in Sicherheit. Dolma lebt seit Dezember 2018 hier in Ulm und im Moment lebt sie in dem Status von Abschiebestopp. Aber nun zu unserem heutigen Thema. Eine besondere Form des Kampfes um die Erhaltung der Identität ihres Volkes stellen vielfach die Äußerungen junger tibetischer Künstler in ihren Werken dar. In unseren letzten Sendungen berichteten wir über Textschaffende und Musikkünstler. Das heutige Titelthema ist den bildenden Künstlern gewidmet. Zuvor haben wir jedoch noch eine traurige Nachricht.
Am 7. Februar erreichte uns die Meldung, dass Dr. Lobsang Paldentavo, Gründungsmitglied und langjähriger Wegbegleiter der Tibet-Initiative Deutschland, verstorben ist. Palden gehörte der ersten Generation der Tibetergemeinschaft in Deutschland an. Er wurde 1951 in Kham, Osttibet, geboren und floh 1959 im selben Jahr wie der Dalai Lama und tausende anderer Tibeter nach Indien. Schließlich kam er 1963 in der ersten Gruppe von 11 Flüchtlingskindern in Deutschland an. Palden absolvierte das Abitur und studierte Medizin in Heidelberg. In Lüdenscheid arbeitete er im Krankenhaus. Er war verheiratet und hatte 3 Kinder. Die Sorge um das tibetische Volk und um den Erhalt der tibetischen Kultur begleiteten Palden sein Leben lang. Unermüdlich setzte er sich mit seinem Tatra-Projekt für Kinder in Tibet ein und war sehr stolz und froh, dass er direkte Hilfe vor Ort leisten konnte. Dr. Paldentavo wird uns fehlen, als kritischer Denker, als bekannter tibetischer Musiker und versierter Kenner tibetischer Musik, als Freund und als Mensch, dessen Herz bis zuletzt für Tibet schlug. Sein Leben und Werk werden uns weiterhin im Kampf für Tibet begleiten und darin bestärken. Nicht zuletzt wird er uns in Form seiner Musik erhalten bleiben. In unserer letzten Sendung hatten wir Musik von Dr. Paldentavo vorgestellt, die von der exiltibetischen Gruppe Trinkor interpretiert wurde. Aus der gleichen CD spielen wir heute Palden zu Ehren den Song Never Lose the Light.
Titelthema heute: Auf der Suche nach einer neuen Identität. die darstellende Kunst im heutigen Tibet. Der Wandel in der tibetischen Kunst war schon bei der Betrachtung der schreibenden Zunft, den Schriftstellern, Dichtern und bei den Musikern festgestellt worden. Dieser Umbruch ist im Bereich der darstellenden Kunst offensichtlich noch viel radikaler ausgefallen. Dabei ist der Wechsel bei den in Tibet Ansässigen nochmal stärker zu spüren als bei den Exil-Tibetern. Leicht ist es nicht, Fotos oder Berichte von Kunstwerken der heute in Tibet, hauptsächlich in Lhasa, arbeitenden Künstler aufzuspüren. Es finden relativ wenig Ausstellungen statt und Dokumentationen im Internet sind auch nicht sehr zahlreich. Deshalb ist es eigentlich unmöglich, ein auch nur annähernd vollständiges Bild von der Vielfalt des dortigen Kunstschaffens zu geben. Vor dem zerstörerischen Eindringen der Armeen des kommunistischen China in Tibet stand besonders die bildende Kunst ganz im Dienst der Religion. Die Künstler erhielten Auftragsarbeiten, stellten Kultobjekte oder Gegenstände für Rituale her. Dabei mussten sie sich streng an die Regeln der Ikonographie halten. Mit Beginn der Reformpolitik seit den 1980er Jahren, der Öffnung des Landes auch nach Westen bzw. nach Amerika, mit dem Eindringen des Tourismus, entwickelte sich in Lhasa neben Peking und Shanghai eine in rasantem Tempo wachsende Kunstszene. Die tibetische Gesellschaft der Gegenwart vollzieht nach Elke Hessel einen Spagat zwischen postkommunistischem Fundamentalismus, globaler, wenn auch von China überwachter Internetkultur und Resten von buddhistischer Hochkultur. Das Streben der Künstler in Lhasa geht dahin, sich in der veränderten Welt auf die Suche nach einer neuen tibetischen Identität zu machen. In dieser Sendung versuchen wir, einige der tibetischen Künstler vorzustellen.
Weltfunk.
Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm zum Thema die darstellende Kunst im heutigen Tibet. Im Jahre 2003 gründete sich die Gendun Tschöpel Artist Guild. Sie zählt heute etwa 20 Mitglieder, darunter 3 Chinesen. Zentraler Treffpunkt dieser Künstlervereinigung ist die Gendun Tschöpel Artist Gallery. Benannt ist die Galerie nach dem ersten modernen Künstler und Universalgelehrten Tibets, Gendun Tschöpel, der von 1903 bis 1951 lebte. Das dreistöckige Galeriegebäude liegt in Lhasa auf dem Bakor, dem Pilgerweg um Tibets wichtigsten Tempel Dzogchen. Künstlerisches Ziel der Gilde ist es, tibetische Kunst neu zu definieren oder anders gesagt, zeitgenössische Positionen vor dem Hintergrund der Tradition neu zu interpretieren. In der Praxis gehört dazu auch der Aufbau eines Kunstmarkts, die Beschaffung von Atelierräumen und der Austausch mit westlichen amerikanischen Künstlern. Einige der zur Gendun Tschöpel Gilde gehörenden Künstler wurden in chinesischen Universitäten oder Akademien ausgebildet. Andere konnten sogar ins westliche Ausland reisen. Seit dem Eindringen westlicher Kunstpraktiken verwenden die Künstler neben den traditionellen Techniken wie Tuschmalereien auf handgeschöpften Papieren oder mit den herkömmlichen Pigmenten auch modernes Material wie Öl- und Acrylfarben. Zewang Tashi. Zurück zur Gendun Tschöpel Galerie. Hier sieht sich der Besucher bereits beim Eintreten in die Galerie, dem überlebensgroßen Porträt eines nicht mehr ganz jungen Mannes gegenüber. Das dunkle Haar fällt ihm ein wenig in die Stirn, er trägt dunkle, hochgeschlossene Kleidung. Von dem gelb-orangenen Hintergrund fällt relativ wenig Licht auf das strenge Gesicht. Was den Eintretenden fast erschrecken könnte, ist der überaus ernste Gesichtsausdruck mit den großen, dunklen, starr gerade ausgerichteten Augen und dem fest verschlossenen Mund. Dies ist das erste der großflächigen Porträts des Künstlers Chewang Tashi, von denen jährlich 5 Bilder entstehen sollen. Tashis Modelle sind junge Tibeter, Nachbarn, Mitschüler seiner Tochter und Studenten der Universität in Lhasa, an der der Künstler als Professor lehrt. Eine Antwort auf die Frage, was diese schweigsamen jungen Leute bewegt, welche Erwartungen sie an ihre Zukunft stellen, findet sich in den Bildtiteln Tashis nicht. Sie tragen alle die Bezeichnung Untitled und eine Nummer. Der Künstler möchte bewusst keine Emotionen wie Lachen und Weinen, Ärger und Wut zeigen.
Gade. Einen Zugang zu den Kunstwerken des Malers Gade, Lehrer an der Universität Lhasa und Mitbegründer der Gilde, erweist sich für den Außenstehenden als sehr schwierig. Gade ist chinesisch-tibetischer Abstammung, studierte chinesische Tuschmalerei in Peking und war Artist in Residence in Kanada und den USA. Der Künstler selbst beschreibt, was für die gesamte Gegenwartskunst in Lhasa gilt. Die moderne Kunst in Tibet scheint nicht mit den modernen Kunstbewegungen der Außenwelt in Bezug zu stehen. Nur wenige wissen um die moderne Kunst Tibets. Sie ist eine seltsame Kreatur, die selbstständig wächst und sich ohne jegliche Vorbereitung entwickelt. Sie entstand aus einer Vermischung der roten und blauen Neonlichter der Nachtclubs, der Butterlampen und des Potala mit den immergrünen Kokospalmen aus Plastik. Die moderne Kunst Tibets wuchs in einem solch fantastischen Ökosystem. Gade steht einer Kunst, die keine Verweise auf die tibetische Kultur herstellt, skeptisch gegenüber. Er greift auf die buddhistische Ikonografie zurück, doch im Lotussitz sitzt Mickey Maus oder Buddha trägt Mao-Look. Seine Bilder sind vielleicht ein Spiegel, wie im heutigen Tibet die Gegensätze von buddhistischem Glauben, kommunistischer Ideologie, staatlicher Präsenz und westlichen Einflüssen aufeinanderprallen. Norze. Der Künstler Norbu Zering, Künstlername Norze, reagiert auf die verschiedenen Einflüsse auf andere Weise. Man könnte sagen, er stellt sie an sich selbst dar. Norze ist ein äußerst produktiver und experimentierfreudiger Künstler, der auch mit Plastikschläuchen, Tabakblättern oder Kleidungsstücken arbeitet. Seine Ausbildung erhielt er in Öl- und Tuschmalerei und er war als Bühnenbildner tätig. Als Beispiel betrachten wir sein Bild »Norze treibt Vorsorge, um einen Schnupfen zu vermeiden«. Interessant sind die Details. Obwohl Norze einem Schnupfen vorbeugen will, steht das Hemd außer im Bereich der Ärmel weit offen. Die Vorsorge besteht demnach nur in einem Mundschutz, über dem das dunkle Haar und der geradeaus gerichtete Blick des Künstlers zu sehen sind. Irritierend ist, dass im Gegensatz zu dem ernsten, starren Blick auf dem Mundschutz eine verniedlichte Version des Schneelöwen zu sehen ist, dem Flackentier Tibets. Die gegenwärtigen Verhältnisse haben aus dem stolzen Wappentier Tibets eine Comicfigur gemacht. Protest kann in Tibet sehr gefährlich werden. Er muss gut verborgen sein.
Weltfunk.
Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, zum Thema die darstellende Kunst im heutigen Tibet. Tsering Nyandak. Tsering Nyandak wurde 1974 in Lhasa geboren, gelangte in den 1980er Jahren nach Dharamsala, Nordindien, und besuchte dort das Tibetan Children Village, eine vom Dalai Lama eingerichtete Schule. Später kehrte er nach Lhasa zurück und begann autodidaktisch zu malen. Der Künstler provoziert durch Bilder, auf denen sich betrunkene und nackte Bauernschönheiten tummeln. Bei genauem Hinsehen entdeckt man zum Beispiel auf einer grob herausgestreckten Zunge tibetische und englische Wortfragmente äußerst kritischen Inhalts. Die Bilder seiner jüngsten Serie zeigen ebenfalls, worum es Nyandak geht. Frauen und Kinder bahnen sich hier bei ihren religiösen Niederwerfungen einen Weg zwischen Panzerfahrzeugen, die nur dem chinesischen Militär oder der Polizei gehören können. Oder die Figuren werden von schwebenden Zementblöcken bedroht. Tserang Dondrup. Geboren 1964 in Lhasa, lebt und arbeitet Tserang Dondrup dort als Maler, Kunstlehrer und gelegentlich als Bühnenmaler. Dondrup studierte in Lanzhou und Peking und war von 2001 bis 2002 Artist in Residence in Kanada und New York. Sein Gemälde Men and Train zeigt eine weite, wüstenähnliche, rot-gelb verbrannte Ebene, das tibetische Hochland im Spätsommer, in der Ferne begrenzt von niedrigen Bergrücken, darüber ein blauer Himmel mit weißen Wolken. Im Zentrum der Landschaft steht ein älterer Nomade mit wettergegerbtem Gesicht. Doch obwohl das Werk Men and Train heißt, wendet der Nomade dem gezeigten Hochgeschwindigkeitszug den Rücken zu, als wolle er ihn gar nicht sehen. Indem der Nomade auf dem Gemälde der neuesten technischen Errungenschaft den Rücken zukehrt, verhält er sich ganz anders als die Tibeter auf den Hochglanzprospekten der Reisebüros, die sich lächelnd dem neuen Verkehrsmittel zuwenden, glücklich darüber, dass ihre entlegene Heimat mit der Welt in Verbindung gebracht wird.
Detrön. Die Malerin Detrön ist eine der wenigen Künstlerinnen Lhasas und wurde schon mehrfach mit staatlichen Preisen ausgezeichnet. Sie wurde 1976 in Lhasa geboren und studierte auch an der dortigen Universität. Neben ihrem Beruf als Malerin war Detrön als Lehrerin am Blindeninstitut in Lhasa tätig. Das war vor etwa 20 Jahren von einer blinden Deutschen gegründet worden, wurde aber 2018 von staatlicher Seite geschlossen. Detrön fühlt sich ihrer Heimat und deren Kultur eng verbunden. Sie sagt, wenn ich den Ort verlasse, werde ich jeden Sinn meines Lebens verlieren. Dementsprechend tauchen in Detröns Bilder immer wieder Motive aus der tibetischen Kultur auf. Sie fertigt hochformatige Bilder, die buddhistischen Tankas gleichen, doch ihre grobgliedrigen Figuren, es sind vor allem die Hände, stehen im krassen Gegensatz zu den Regeln der buddhistischen Kunst. Ihr Gemälde, die Umrundung des Heiligen Berges, enthält alle diese Elemente. Die riesigen Hände, die formlosen Gesichter mit meist nur einem Auge, die starke Farbigkeit, die schwebenden Figuren, die Dichte der Malerei. Es wird fast jeder Flecken ausgemalt, erinnern in einigen Aspekten an moderne westliche Malerei, zum Beispiel an Chagall oder Picasso. Im Wesentlichen aber ist die gesamte Darstellung durch und durch tibetisch geprägt.
Über die Zukunft der Künstler und die Entwicklung der Kunst in Lhasa ist keine Prognose möglich. Die tibetische Kunst erfährt inzwischen internationale Anerkennung und einige der Künstler konnten und können vielleicht zu Stars auf dem allerdings schnelllebigen Kunstmarkt aufsteigen. Andere dagegen könnten darauf angewiesen sein, Kofferbilder für die Touristen zu malen. Überwiegend sind die Bilder in ihrer Themenstellung absolut aktuell. Sie fordern den Betrachter heraus und regen zum Nachdenken an. Politisch sieht die Lage für die tibetischen Künstler eher bedrohlich aus, zumindest wenn sie sich in irgendeiner Form mit Themen beschäftigen, die sich um die Freiheit oder die Unabhängigkeit Tibets drehen. China hält unter dem starken Mann an der Spitze, Ministerpräsident Xi Jinping, an der Einheit des Staates fest und wird keine separatistischen Bestrebungen bei den Tibetern dulden. Die staatliche Überwachung nimmt ständig zu und die Freiheit zur Kommunikation mit dem Ausland übers Internet wird unterbunden. Zum Thema noch einige Literaturangaben. Einmal ein Buch von Anna Brem, Jenseits von Shangri-La, Gegenwartskunst aus Lhasa, kunsttexte.de, Februar 2009. Von De Chung Punsok Tsering, Widerstand als Ausdruck des Kampfes um Identität, Literatur, Musik und Kunst in Brennpunkt Tibet, Ausgabe 2, 2018. Brennpunkt Tibet wird kostenlos an Mitglieder der Tibet-Initiative abgegeben. Von Elke Hessel ein Buch, We Tibetans have the right to eat Kentucky Fried Chicken. Moderne tibetische Kunst, Artikel im Tibet-Forum. Kein Buch, ein Artikel im Tibet-Forum. Von Eva Katscher und Arndt Berlin. Wo steht die zeitgenössische tibetische Kunst? Zur Ausstellung Parallel Realities 2015 unter www.artberlin.de tibetische-kunst-amt/Berlin.
Gelesen. Radio Free Asia vom 31. Januar 2019. Chinas älteste Universität für Tibeter und Tibeterinnen beendet Unterricht in tibetischer Sprache. Diese Meldung haben wir für euch zusammengefasst. Seit 1958 besteht die öffentliche tibetische Universität in Xianchang, seit 1965 unter dem Namen Tibet Minzu University. Von den derzeit mehr als 6000 Studenten sind etwa die Hälfte ethnische Tibeter, der Rest gehört anderen ethnischen Minderheiten an. Gelehrt werden nicht nur die gängigen Fächer wie Finanzen, Ingenieurwesen, Management oder Recht, sondern auch traditionelle tibetische Medizin sowie Ethnologie, letztere mit Blick auf Chinas eigene ethnische Minderheiten. Nun hat diese Universität den Unterricht in tibetischer Sprache eingestellt. Für tibetische Muttersprachler mag diese Maßnahme bei einem Wirtschafts- oder Technikstudium schlimm genug eine Erschwernis darstellen. Einem Studium der traditionellen tibetischen Medizin auf Han-Chinesisch droht die Sinnentleerung. Die Studenten haben zunächst die Dinge in die eigenen Hände genommen und eine Gruppe für das Studium der tibetischen Kultur und Sprache gegründet, die außerhalb der Vorlesungszeiten tätig wird. Wie lange das gut geht, ist fraglich, denn informell organisierte Sprachkurse werden oft als illegale Vereinigungen betrachtet. Dozenten und Teilnehmern drohen lange Haftstrafen. Im Mai 2018 verurteilte ein Gericht den tibetischen Sprachaktivisten Tashi Wangchuk wegen Separatismus zu 5 Jahren Gefängnis. Dass hinter der Einstellung tibetischer Vorlesungen mehr steckt, belegt eine Meldung der tibetischen Exilverwaltung, die sich auf Erkenntnisse von Human Rights Watch bezieht und die wir stark gekürzt wiedergeben.
TibetNet, 2. Februar 2019. Klöstern wird verboten, Schulkindern Unterricht in Tibetisch zu geben. Human Rights Watch zufolge sind informelle, von Mönchen während der Schulferien veranstaltete Kurse sehr populär geworden. Besonders Kurse in tibetischer Sprache, die an staatlichen Schulen immer weniger in Gebrauch ist. Im Dezember 2018 nun wurde in der Provinz Qinghai, also einem Teil Ost-Tibets, das sich China direkt einverleibt hat, eine Verordnung erlassen, die solche Kurse als gefährlich und schädlich verbietet. Human Rights Watch sieht darin folgerichtig eine Reihe von Grundrechten der Tibeter verletzt. Erschütternd ist die Aussage der Menschenrechtsorganisation, dass solche Fälle bisher nur aus der sogenannten autonomen Region Tibet bekannt waren. Von denen listet die Meldung dann auch eine Reihe auf, die belegen, dass die tibetischen Kinder vom Kontakt mit Klöstern, von religiösen Ritualen und von ihrer eigenen Muttersprache ferngehalten werden sollen. China hat internationale Konventionen ratifiziert, die das Recht seiner Bürger auf Religionsfreiheit garantieren. Und hat dieses Recht auch ausdrücklich in seiner eigenen Verfassung verankert. In der Praxis beschränken die Behörden Glaubensausübung auf das, was von staatlich kontrollierten Institutionen durchgeführt wird. In Regionen mit einer Bevölkerung, die überwiegend einen besonderen Glauben praktiziert, so wie die uigurischen Muslime in Xinjiang, oder die Buddhisten in Tibet, sind die Restriktionen viel einschneidender.
Radio Free Asia, 12. Februar 2019. Tibetische Neujahrsfeiern behindert. Diese Meldung haben wir leicht gekürzt. Die Polizei beherrscht das Straßenbild in Lhasa stärker als üblich und behindert so die traditionellen Feiern rund um Lhasa, das tibetische Neujahrsfest. Dem diesjährigen Lhasa gingen öffentliche Reden chinesischer Beamter voraus, in denen die Loyalität der tibetischen Bevölkerung zu Peking gefordert und tibetische Regierungsmitarbeiter angeprangert wurden, die den religiösen Glauben und die Anbetung im Verborgenen fördern. So ein Einwohner von Lhasa gegenüber Radio Free Asia. Die Atmosphäre aus Einschüchterung und Bedrohung lässt es nicht zu, Lhasa mit einem Gefühl von Frieden und Freude zu feiern. Ich habe Lust, die Stadt zu verlassen und weit wegzugehen, so ein weiterer Bewohner, der anonym bleiben wollte. Auch in anderen Gebieten Tibets wurden die Feierlichkeiten durch chinesische Beamte behindert. Diese befürchteten Unruhen und Störungen, da die tibetische Bevölkerung mit der chinesischen Verwaltung unzufrieden ist. Im Kreis Markham, so eine Quelle, wurden chinesische Polizisten in mehrheitlich tibetisch bewohnte Nachbarschaften geschickt, um die Stimmung der Menschen und die Situation vor Ort zu beurteilen. Besonders hart und rigoros ging man in Kamdo vor. Dort lebenden Tibeterinnen und Tibetern, die für chinesische Regierungsbüros arbeiten, wurde es untersagt, während der Lhasa-Feierlichkeiten Klöster zu besuchen. Im Kreis Serta wurden tibetische Regierungsangestellte aufgefordert, sich während des Urlaubs zur Arbeit zu melden, damit sie nicht zu den traditionellen Lhasa-Feiern in ihre Heimatstädte zurückkehren können. Meine Familienmitglieder wollten aus Lhasa zu uns nach Kamdo kommen, bekamen aber erst am Tag vor Lhasa eine Urlaubserlaubnis. Außerdem schlossen alle Reiseveranstalter, niemand konnte mehr reisen, so eine andere Quelle. Und weiter, andere Regierungsarbeiter erhielten nur kurze Pausen von der Arbeit, während viele bereits vor Beginn des neuen Jahres Urlaub machen mussten.
Die folgende Meldung passt zwar nicht in die Zeitabfolge, aber sie ergänzt die soeben gehörte. Free Tibet, 28. Februar 2019. Ungewöhnlich hoher Einsatz von Sicherheitskräften im Kloster Kumbum. Das Chodrul Dzogchen Fest im Kloster Kumbum, Ost-Tibet, sah auch dieses Jahr ein unverhältnismäßig hohes Aufgebot an chinesischem Sicherheitspersonal. Chodrul Dzogchen, man könnte es übersetzen mit Butterfigurenfest, ist der 15. Tag von Lhasa, dem tibetischen Neujahrsfest. Und die diesjährigen Feierlichkeiten fielen auf den 19. Februar. Zu diesem Fest werden riesige Skulpturen aus Yak-Butter angefertigt. Seit Generationen praktizieren Tibeter diese Handwerkskunst, die zum immateriellen Kulturerbe gehört und die Bewunderer aus ganz Tibet anzuziehen pflegt. Das Kloster Kumbum ist für die Tibeter von besonderer Bedeutung, nicht nur als der Geburtsort von Che Tsongkhapa, dem Begründer der Gelugpa-Tradition des tibetischen Buddhismus, sondern auch als eine der ehemals bedeutendsten Klosteruniversitäten im tibetischen Hochland. Strenge Massenüberwachung und Sicherheitsvorkehrungen sind jedoch nicht auf die Neujahrsfeierlichkeiten und nicht auf Kumbum alleine beschränkt, sondern sind in ganz Tibet bei öffentlichen Festen und Menschenansammlungen häufig anzutreffen. Eine solche Machtdemonstration beweist wieder einmal die Entschiedenheit der chinesischen Kommunistischen Partei, alle Ausdrucksformen der tibetischen Kultur und des Buddhismus zu kontrollieren und einzuschränken.
Central Tibetan Administration, 18. Februar 2019. Warum baut China neue Gulags in Tibet? Satellitenbilder enthüllen, Isolierte Klöster werden zu Gulags ausgebaut. Der Begriff Gulag bezieht sich gewöhnlich auf die Zwangsarbeitslager der Sowjetzeit. In China heißen sie Yangqiao, zu Deutsch Lager zur Umerziehung durch Arbeit. Solche Umerziehungslager waren ursprünglich zur Säuberung konterrevolutionären Großgrundbesitzern und Personen eingerichtet, die sich der neuen Regierung der Kommunistischen Partei widersetzten. Im Laufe der Zeit wurden die Umerziehungslager ausschlaggebend bei der Zerschlagung aller Formen von Dissens. Unzählige tibetische Mönche, Nonnen und Laien, die gegen Menschenrechtsverletzungen Stellung nahmen, wurden seit 1955 ohne ordentliche Gerichtsverfahren in den Umerziehungslagern inhaftiert, längst bevor China die Existenz solcher Lager überhaupt zugab. Ein Bericht spricht von 4 Millionen Menschen, die im Laufe der Zeit in die Umerziehungslager geschickt wurden. Erst 2013 schaffte die Kommunistische Partei auf internationalen Druck das System der Umerziehungslager offiziell ab. Verschwunden aber sind sie nie. Im muslimischen Ostturkestan firmieren sie jetzt unter dem Begriff Berufsausbildungszentren. Eingeführt bezeichnenderweise von eben jenem Chen Changho, der das Lagersystem als Parteisekretär in Tibet perfektioniert hatte. Neue Satellitenaufnahmen, die von Vinayak Bhatt, einem pensionierten indischen Obersten, analysiert wurden, belegen: China baut entlegene Klöster zu Lagern um und errichtet teilweise neue. Zitat: Das sind keine Berufsausbildungszentren, es sind Umerziehungslager. Sie werden in entlegenen, isolierten Gebieten gebaut mit moderner chinesischer Architektur und 5,5 Meter dicken hohen Mauern. Der Sicherheitslevel an diesen Orten ist ähnlich dem von nuklearen Anlagen, so Oberst Bhatt, der über 2 Jahrzehnte Satellitenbilder für die indische Armee ausgewertet hat und über entsprechende Erfahrung verfügt. Wie kann in China jetzt noch von Religionsfreiheit gesprochen werden, wenn man die Prediger und die Gläubigen zu eliminieren beabsichtigt?
Termine. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de oder auf Facebook unter Tibet Ulm. Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich zu unseren Treffen eingeladen, regulär am 2. Montag im Monat. Unsere nächsten Treffen sind am Montag, 8. April 2019 und am Montag, 13. Mai 2019, jeweils um 19 Uhr im Museumscafé in Ulm, Marktplatz 9. Unseren großen Bücherflohmarkt veranstalten wir am Palmsonntag, 14. April, im Rathaus Pfaffenhofen. Dort findet der traditionelle Frühjahrsmarkt statt. Wir haben unsere Bücherbestände verjüngt. Auch eine Bücherspende von der Insel Sylt ist eingegangen. Moin, edler Spender! Dazu bieten wir auch DVDs und Musik-CDs an. Also, nichts wie hin, Sonntag, 14. April, ab 9 Uhr im Rathaus Pfaffenhofen. Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist Donnerstag, 23. Mai 2019 um 18 Uhr. Radio Free FM auf 102,6 MHz. Das Manuskript zum Titelthema schrieb Irmgard Weihrauch. Bearbeitung für den Weltfunk Sonja Putz und Bernd Dury, die auch am Mikrofon waren. Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik Louis Bracht. Wir verabschieden uns von euch, wünschen einen unbeschwerten Frühling und freuen uns auf ein Wiederhören heute in 8 Wochen.
Weltfunk.